DW Menschen und Märkte.
Bedroht die Energiewende die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, Marokko und seine Energiewende? Bleibt Japan das Vorreiterland in Sachen E-Mobilität? Und was ist eigentlich aus der T-Aktie geworden? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Vor dem Petersberger Klimadialog, der heute und morgen in Berlin stattfindet, haben sich das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO und der Sachverständigenrat der Bundesregierung zum Thema Energiewende geäußert. Ein nicht ganz unwichtiger Termin vor dem Petersberger Dialog, der wiederum ein wichtiger Termin vor der UN-Klimakonferenz in Paris ist, auf der endlich ein verbindliches globales Klimaabkommen beschlossen werden soll. Da ist natürlich die gerade diskutierte Frage, ob beispielsweise die deutsche Energiewende die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie bedroht, von großem Interesse. Die Antwort darauf aber, so hat Sabine Kinkartz festgestellt, hängt zuallererst vom Standpunkt ab.
Die Zahlen klingen vielversprechend. Im vergangenen Jahr konnte Deutschland durch den Einsatz erneuerbarer Energien den Ausstoß von rund 148 Millionen Tonnen Treibhausgas vermeiden. Gleichzeitig konnten die Kosten für den Import von fossilen Brennstoffen weiter gesenkt werden. 2013 waren es 8,3 Milliarden Euro weniger. Mehr als ein Viertel des Stroms wird inzwischen aus Sonne, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse erzeugt, Tendenz steigend. Die Branche expandiert, erneuerbare Energien sind ein Milliardengeschäft. Bei Hans-Werner Sinn, dem Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, will trotzdem keine Begeisterung aufkommen. Der Professor zweifelt zwar nicht am Klimawandel und auch er hält die Treibhausgasemissionen für das größte Problem der Menschheit. Dennoch ist er davon überzeugt, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien gestoppt werden müsse.
Deutschlands Energiewende hat das mögliche Maß bereits erreicht. Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht, wie das jetzt noch weitergehen soll. Was machen wir hier eigentlich? Wo sollten das überhaupt hinführen? Die grüne Energie kann nicht weiter ausgebaut werden.
Praktikable Speichermöglichkeiten seien nicht in Sicht, sagt Sinn. Und damit gäbe es keine Aussicht auf Versorgungssicherheit. Am meisten beunruhigen den Volkswirt jedoch die Kosten. Es sei unverantwortlich, die Ressourcen eines Industrielandes allein für die Entwicklung grüner Energie einzusetzen. Der Wohlstand Deutschlands stehe auf dem Spiel. Tatsächlich hat die Energiewende die Strompreise kräftig steigen lassen. Das bekommen alle zu spüren, die privaten Haushalte wie die Wirtschaft. 45% des Stromverbrauchs gehen auf das Konto der Industrie. Ein Drittel der Kosten entfallen dabei auf Steuern und Abgaben zur Finanzierung der Energiewende, mehr als in jedem anderen Land in Europa. Dem Standort Deutschland, so argumentiert Martin Faulstich, der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen, habe das bislang aber gar nicht geschadet.
Was sind klassisch dominante Industriezweige in Deutschland? Das ist der Maschinenbau und das ist zum Beispiel die Automobilindustrie. Und die haben entsprechende Energiekosten bezüglich ihrer Produktionskosten von unter 1%. Also die fallen jetzt wirklich nicht ins Gewicht. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass BMW, Mercedes, Audi oder VW ernsthafterweise unter den Energiekosten stöhnen. Andererseits muss man sagen, Maschinenbau und Anlagenbau machen 88% der Bruttowertschöpfung aus. Auch ein Großteil der Arbeitnehmer arbeitet in diesen Bereichen.
Bleiben die energieintensiven Branchen wie beispielsweise Stahl, Aluminium, Zement, Chemie oder Papier. Obwohl sie von der Finanzierungsumlage für die erneuerbaren Energien befreit sind, müssen sie jährlich rund 16 Milliarden Euro allein für Energie aufwenden. Das falle in der Gesamtbetrachtung des Industriestandorts Deutschland aber nicht weiter ins Gewicht, argumentiert Faulstich.
Wenn man die Energiekosten mal auf die Bruttowertschöpfung bezieht, also die Energiestückkosten sich anschaut, und dann liegt Deutschland zum Beispiel im unteren Drittel. Das heißt, die Energiekosten bezogen auf den Produktionswert sind in Deutschland sehr gering, während sie in China, was immer so viel gelobt wird, also denkbar hoch sind. Also die Energiewende in den Bereichen ist sicherlich kein Grund, hier traurig zu sein über die Zukunft des Industriestandortes Deutschland.
Dennoch, Unternehmen könnten durchaus niedrigere Stromkosten haben, wenn sie weniger verbrauchen würden. Schließlich gilt die Effizienz als zweite Säule der Energiewende. Während die privaten Haushalte kräftig Energie sparen, bleibt die Industrie aber weit hinter den Erwartungen zurück, bemängelt Harald Bratke vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe.
Sorgen bereitet natürlich, wenn man auf die Industrie guckt. Die waren in der Dekade vorher, zwischen 1990 und 2000, war die Industrie der Musterschüler. Die waren ganz vorne dran, vor den anderen Sektoren. Und jetzt scheinen sie sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Man sieht eben, es pendelt ein bisschen hin und her, aber insgesamt haben sich nur um 0,7% gesenkt oder sind 0,7% effizienter geworden, das nicht pro Jahr, sondern in 12 Jahren.
Dabei könnten moderne Pumpen und Ventilatoren, Klimageräte und Beleuchtungen bis zu 70% Energie einsparen. Doch dafür muss erst einmal kräftig investiert werden. Bei einem Anteil von 1% Energiekosten an den Produktionskosten werde da schnell die Frage nach der Wirtschaftlichkeit gestellt, sagt Bratke. Anders sähe das in den energieintensiven Branchen aus. Doch hier wird erst gar nicht mehr nach Effizienzsteigerungen gesucht. Wenn investiert wird, dann in Standorte im Ausland. Holger Lösch vom Bundesverband der deutschen Industrie warnt bereits vor den Folgen einer Abwanderung.
Es gibt diese deutsche Industrie nicht selektiv, sondern es gibt sie im Grunde nur in ihrer Gesamtheit, ihrer Wertschöpfungsstrukturen. Man kann sie nicht differenzieren oder der Gedanke, wir könnten mit einer rein grünen oder sauberen Industrie in Deutschland diesen Grad von Wertschöpfung, und ich gehe immer davon aus, dass wir das Ziel haben, noch etwas mehr Wohlstand in diesem Land zu schaffen und etwas mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung auch hinzukriegen.
Lösch ist davon überzeugt, dass die Energiewende für die deutsche Industrie durchaus große Chancen bietet. Dafür müssten aber schnell verlässliche politische Rahmenbedingungen und verbindliche rechtliche Vorgaben geschaffen werden. Zudem müsse viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung und weniger in die Subventionierung von bestehenden Anlagen gesteckt werden. Deutschland lebe von Innovationen und von der Entwicklung ganzer Systeme. Nur so könne die deutsche Industrie wettbewerbsfähig bleiben.
Aus Berlin, Sabine Kinkertz. Wenn ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland eine Energiewende angeht, dann kann man das schon mal erwarten. Aber ein Land wie Marokko? König Mohammed VI. Hat schon vor 6 Jahren das Ziel ausgegeben, bis 2020 fast die Hälfte der Energie aus grünen Ressourcen zu decken. Ganz schön ehrgeizig. Aber im Land am Nordrand der Sahara scheint ja fast ständig die Sonne. Und dann, so hat Judith Kösters festgestellt, gibt es da noch eine andere Energiequelle.
Es ist windig. Ziemlich windig scheint es. Ach, wo mäßiger Wind sei das, sagt Tariq Amman, 7 Meter pro Sekunde bloß. Die eine Ecke seines Jacketts schlackert im Wind auf und ab.
Les machines en réalité fonctionnent entre 3 mètres par seconde jusqu'à 25 mètres par seconde. Alors, imaginez, là on est à 7, quand il fait 25 mètres, donc c'est beaucoup plus puissant que ça.
Die Windräder, erklärt er weiter, liefen bei Windgeschwindigkeiten von 3 bis 25 Metern pro Sekunde. 7 Meter pro Sekunde wie heute, das sei also wenig. Amman ist bei der staatlichen Energiebehörde, der ONE, für den Bau neuer Kraftwerke zuständig. Und er baut viel. Marokko hat nahezu ideale Bedingungen, was erneuerbare Energien betrifft. 2 Küsten, die Mittelmeer- und die Atlantikküste, beide mit starkem, konstantem Wind. Als er 2009 in Betrieb ging, war der Windpark bei Tanger der größte Afrikas. Inzwischen ist er der drittgrößte. 2 neue marokkanische Windparks sind noch größer. Nebenbei baut Marokko übrigens auch das weltgrößte Solarkraftwerk. In diesem Oktober soll es ans Netz gehen.
Quand le pétrole est arrivé en juillet 2008 à 147 Dollar, c'est devenu des niveaux très difficiles à assumer. Et ça a été le déclencheur pour sortir la nouvelle stratégie.
Genau im Juni 2008 liege er, der Auslöser für die marokkanische Energiewende. Da ist sich Mustafa Bakuri, Chef der marokkanischen Solarenergieagentur Mazen, sicher. Damals sei der Ölpreis auf unfassbare 147 Dollar pro Barrel gestiegen. An diesem Punkt endlich umzusteuern, sei nur logisch, findet auch der stellvertretende Chef der Energiebehörde, Mohamedi Alash. Vor allem, wenn man wie Marokko über keinerlei eigene fossile Energiereserven verfüge.
Wir hängen zu 97% von Importen ab. Morgen haben wir vielleicht Geld, aber können dafür keine Kohle und kein Öl mehr kaufen, denn die Kohle-, Öl- und Gasreserven sind endlich. Was, wenn die anderen Länder uns nichts mehr liefern wollen? Unsere Energiewende ist eine Wette auf die Zukunft. Wir müssen Marokko den Zugang zur Energie sichern.
C'est un pari sur l'avenir. C'est un pari pour sécuriser l'alimentation du pays en énergie.
Und der Klimawandel, ob der auch eine Rolle spiele? Natürlich, versichert Nawal Khalifa, die oberste Verantwortliche für die Wasserversorgung in Marokko.
Der Klimawandel, der ist im Gange, eindeutig. Die Hitzeperioden im Sommer werden immer ausgeprägter und es gibt merklich häufiger Überschwemmungen in den letzten Jahren.
Marokko zog die Konsequenzen. Der König persönlich, seine Majestät Mohammed VI., verkündete 2009 die marokkanische Energiewende. Bis 2020 sollen 42% des marokkanischen Stroms aus Erneuerbaren kommen. Allein der marokkanische Energiehunger wächst schneller, als man überhaupt nachkommt mit dem Bau neuer Wind- und Solarparks. Das liegt auch daran, dass immer mehr Marokkaner überhaupt Zugang zu Strom haben. 1996, vor weniger als einer Generation, war nicht einmal jeder fünfte Haushalt in Marokko überhaupt ans Stromnetz angeschlossen. Heute liegt die Quote bei 99%. Ein enormer Entwicklungssprung. Das und das gute Wirtschaftswachstum von jährlich rund 5% sorgen zusammen dafür, dass sich der Strombedarf in Marokko etwa alle 10 Jahre verdoppelt. Die ehrgeizigen Wind- und Solarprojekte alleine decken das nicht ab. Gleichzeitig sind auch neue Kohlekraftwerke im Bau. Energiewende hin oder her, Marokkos CO2-Emissionen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten also ansteigen, wenn auch deutlich weniger drastisch. Die Frage, ob ihm das nicht Sorgen mache, wischt der Chef der Energiebehörde Alash beiseite.
La modernité a un coût. Maintenant, il faut choisir. Est-ce qu'on va continuer à émettre de plus en plus ou au moins commencer à réfléchir?
Die Modernität habe eben ihren Preis, erklärt er. Jetzt gäbe es die Wahl, entweder einfach immer mehr CO2 auszustoßen oder Alternativen wenigstens zu erforschen und auszuprobieren. 2016 werden die jährlichen internationalen Klimaverhandlungen in Marokko abgehalten. Dann will Marokko gerade auch anderen Schwellen- und Entwicklungsländern zeigen, dass es sich lohnt, sich in Sachen Energiewende immerhin entschlossen auf den Weg zu machen.
Eine Reportage war das von Judith Kösters aus Rabat. Ein wichtiger Teil der hiesigen Energiewende ist der Verkehr. Hier wird viel zu viel Öl verbrannt. Da könnte man mit Strom einiges bewirken, vor allem was die Emissionen anbelangt. Doch so richtig kommt es dabei nicht voran. E-Autos sind noch immer seltene Exoten auf unseren Straßen. Wie steht es eigentlich mit der E-Mobilität in Japan? Das Land der aufgehenden Sonne sieht sich ja als Trendsetter und Vorreiter auf diesem Gebiet. Jürgen Hanefeld aus Tokio.
Auf Japanisch heißt Zukunft Mirai. Kein Wunder also, dass Toyota das erste in Massenproduktion hergestellte Brennstoffzellenauto unter dem Namen Mirai verkauft. Weil aber in Japan niemand umgerechnet 53.000 Euro in ein noch so zukunftsträchtiges Fahrzeug stecken will, schießt der Staat ein Drittel der Kosten zu. Der Staat ist auch der beste Kunde für das Wasserstoffauto. 60% der Mirais werden von Behörden bestellt. Die Lieferfristen betragen aktuell 3 Jahre, auch deshalb, weil viele Japaner immer das Allerneueste haben wollen. Technologisch ist das Wasserstoffauto nämlich der letzte Schrei. Hinten raus kommt bloß Wasser und selbst die Reichweite wäre mit 500 Kilometern akzeptabel, wenn es genügend Tankstellen gäbe. Aber Ende letzten Jahres gab es gerade mal 40 Stationen. Das sieht bei konventionellen Elektroautos ganz anders aus. An mehr als 40.000 Ladestationen können E-Mobile Strom tanken. Zum Vergleich in Deutschland sind es gerade mal 3.000. Mehr als 110.000 Elektroautos rollen in Japan. Damit liegt das Land auf Platz 2 hinter den USA. Japan ist der Pionier auf diesem Feld. Mitsubishi begann schon 2009 mit Elektroautos in Großserie. Nissan baut mit dem Modell Leaf das weltweit am häufigsten verkaufte Elektroauto. Fast 170.000 wurden bereits ausgeliefert, die meisten in den USA. Der Marktanteil von Elektroautos in Japan beträgt knapp über 1%, aber er stagniert. Denn trotz der vielen Steckdosen fürchten viele Japaner, liegen zu bleiben. Der Grund, die Reichweiten liegen selbst bei den neuesten Modellen bei maximal 150 Kilometern. Und die Aufladung dauert deutlich länger als das Betanken mit Benzin. Für die große Urlaubsreise sind auch Japans Elektroflitzer nicht geeignet.
Ein Beitrag von unserem Ostasien-Korrespondenten Jürgen Hanefeld. Lange Zeit war die als Volksaktie gestartete Aktie der Deutschen Telekom ein Papier, von dem man ganz besonders gern die Finger ließ. Das Unternehmen machte zu viele Negativschlagzeilen, hatte große Probleme mit seiner US-Tochter und litt unter Kundenschwund. Doch so langsam scheint sich das zu ändern, kommt es zu einer Art Trendwende. Heute Mittag hat die Telekom ihre aktuellen Neuheiten vorgestellt. Aus diesem Anlass haben wir an der Frankfurter Börse nachgefragt, wie sich das Fernmelderpapier denn so macht. Dieter Reg hat das für uns unternommen.
20 Jahre können eine lange oder eine kurze Zeit sein. Für die Deutsche Telekom waren die letzten 20 Jahre eine lange Zeit. Vom höchsten Hoch zum tiefsten Tief. Im Herbst 1996 klang das so.
Haben Sie nichts vergessen? Wirklich an alles gedacht?
Die Telekom-Aktie.
Der Schauspieler Manfred Krug machte Werbung für den ersten Börsengang der Telekom. Der Kurs bei der Erstausgabe lag bei gut 28 Mark, etwa 14 Euro. Das Papier galt als Volksaktie, als grundsolide Anlage für den Durchschnittsbürger. Marco Capras von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Plötzlich haben alle Aktien gekauft. Leute, die noch nie zuvor eine Aktie hatten bzw. ein Wertpapier hatten, sind eingestiegen bei der Telekom.
Und vielfach mit der Telekom abgestürzt. Im März 2000 lag der Kurs der Telekom-Aktie noch bei über 100 Euro. Zwei Jahre später waren es unter 10 Euro. Die Telekom wurde in den Abwärtsstrudel des neuen Marktes gerissen. Die Fantasien des damaligen Telekom-Chefs Ron Sommer zerplatzten wie Seifenblasen.
Es ist meine Vision in unserem Land, das Telekom Valley, gewissermaßen das Silicon Valley der Telekommunikation anzusiedeln.
Mitte 2002 musste Sommer seinen Hut nehmen. Seine Nachfolger Kai-Uwe Ricke und René Obermann räumten den Konzern auf, bauten um, tausende Mitarbeiter wurden entlassen. Die Zahlen der Telekom können sich heute wieder sehen lassen. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn steigern, eine Entwicklung, die auch im ersten Quartal 2015 anhielt. Analyst Ulrich Trabert vom Bankhaus Metzler zieht dieses Fazit.
Ja, in Deutschland schlägt sich die Telekom relativ gut, vor allen Dingen im Mobilfunkbereich. Der Festnetzbereich leidet unter Preisdruck und Wettbewerbsintensität. Aber in Deutschland will man, ich sage jetzt mal, Umsätze und Erträge bis 2017 stabilisieren.
Und auch das US-Geschäft, lange Sorgenkind der Telekom, strahlt wieder in lukrativem Glanz. Die amerikanische Tochter trägt inzwischen zu einem guten Drittel des Gesamtumsatzes bei. Ein neues Management, ein besseres Handyangebot und stärkere Kundenorientierung haben die Wende bewirkt. Ulrich Trabert nennt ein Beispiel.
Das internationale Roaming, das ist jetzt in jeden Tarif eingebunden. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr sorgen, ob man im Ausland unterwegs ist oder nicht.
Insgesamt hat sich die Telekom ambitionierte Ziele gesetzt. Sie will zum führenden Telekommunikationskonzern in Europa werden. Ob das klappt, ist für Ulrich Trabert vom Bankhaus Metzler nicht ausgemacht. Möglich ist es aber durchaus.
Ich glaube, die Telekom wird weiter wachsen in den wichtigen Kennziffern. Das wird ein relativ moderates Wachstum sein. Und ich glaube, dass der Konzern zukunftsorientiert ausgerichtet ist und dementsprechend auch in 10 Jahren einer der führenden europäischen Telekommunikationskonzerne sein wird.
Der Aktienkurs jedoch, aktuell bei etwa 16 Euro, wird noch lange von seinen Hochzeiten über 100 Euro entfernt bleiben. Da sind knapp 20 Jahre dann eben doch eine kurze Zeit.
Mit diesem Beitrag von Dieter Reg aus unserem Studio an der Frankfurter Börse endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.